American Giant makes great clothing, t-shirts, jeans, and more, right here in the U.S., creating jobs in towns and cities across the country. Support America's workers and get 20% off your first order at american-giant.com with code STAPLE20.
Moin, liebe Tatort Nordwesten-Fans, hier ein Hörtipp aus unserem NWZ-Podcast-Universum. Bei Volles Haus spreche ich, Julia Anders, mit meinen Gästen über alles, was Familien bewegt. Es geht um einen besseren Social-Media-Umgang von Eltern und Kindern oder wie eine queere Pastorin als Mutter und Ehefrau sich für mehr Offenheit einsetzt. Jetzt anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch, eure Julia.
Über ein Jahr sorgt ein Feuerteufel für Angst und Schrecken. Erst waren es Mülltonnen, doch irgendwann brannten Carports, Häuser und Garagen. Tatort diesmal Friseute. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge Tatort Nordwesten geht es um einen Täter, der lange unentdeckt blieb, obwohl ihn doch irgendwie jeder schon kannte. Auch mein Gesprächspartner in dieser Folge stand an einem Tatort neben ihm und wechselte mit dem Mann einige Worte, der Tage später verhaftet werden sollte. Heute spreche ich mit Carsten Bickschlag, Redakteur in der Münsterland-Redaktion der Nordwestzeitung. Moin Carsten.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Du bist ein erfahrener Gast hier bei Tatort Nordwesten. Wir haben schon 2 Folgen zusammen aufgenommen. Einmal warst du in Folge 11 zu hören, wo es um die Betrugsmasche der Firma Cash & Cash ging. Und in Folge 34 sprachen wir über Missbrauchstaten in der katholischen Kirche hier in der Region. Die beiden Folgen habe ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Bevor wir uns jetzt aber in den Fall stürzen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bzw. wir möchten uns einmal bei euch bedanken. Ich weiß, dass es alles andere als selbstverständlich ist, was ihr für eine tolle und treue Community seid. Ich bin dankbar für jeden Hinweis, der uns erreicht, über die Vorschläge zu neuen Fällen und natürlich euer Feedback zu den Folgen. Und daher haben wir jetzt ein Gewinnspiel für euch. Wir verlosen 5x2 Tickets für die Veranstaltung mit dem Namen Angeklagt, schuldig oder nicht. Am 10. Oktober diskutieren Staranwalt Dr. Alexander Stevens und Tagesschausprecher Konstantin Schreiber in Oldenburg echte und aktuelle Kriminalfälle. Es geht um überraschende Wendungen, geheimnisvolle Indizien und verrückte Motive. Dr. Alexander Stevens ist seit Jahren als Strafverteidiger mit einigen der wirklich aufsehenserregendsten Fällen befasst. Er hat beispielsweise Gil Oferim vertreten, ihr habt den Fall sicher noch vor Augen. Oder er vertrat im MeToo-Verfahren gegen Regisseur Dieter Wedel die Schauspielerin Jani Tempel. Konstantin Schreiber kommt als gebürtiger Wilhelmshavener nicht nur aus der Region. Was viele bei ihm noch nicht wissen, er ist ebenfalls Jurist und hat eine große Leidenschaft für das Strafrecht. Und gemeinsam wollen sie bei ihrem Bühnenprogramm herausfinden, schuldig oder nicht. Wenn ihr die Tickets haben wollt, dann klickt einfach auf ol.de/angeklagt. Keine Angst, ihr werdet dadurch nicht angeklagt, so heißt aber nun mal das Bühnenprogramm. Und nimmt an dem Gewinnspiel teil. Teilnahmeschluss ist der 29. September diesen Jahres. Wichtig noch zu wissen ist, die Veranstaltung ist FSK 16. Der Link zum Gewinnspiel noch einmal, ol.de/angeklagt. Wie gewohnt findet ihr diesen Link natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, nun aber zurück zu unserem heutigen Fall. Ich sagte es eingangs, es geht diesmal um einen Feuerteufel. Carsten, wann ging die Brandserie eigentlich los?
Ja, die Brandserie begann im November 2010 und die war quasi zweigeteilt. Einmal von November 2010 bis Februar 2011 und dann später nochmal von Oktober 2011 bis Januar 2012. Wie gesagt, angefangen dann in der Winterzeit 2010 relativ harmlos noch mit ersten Mülltonnenbränden, sage ich mal, zwar schon in Hausnähe, aber das war noch so, wo die Polizei vielleicht gedacht hat, ja, das ist vielleicht so ein dummer Jungenstreich, ne? Natürlich brandgefährlich, aber das hat man noch nicht so richtig ernst genommen, glaube ich. Und diese Taten haben sich dann allerdings vervielfacht und sie wurden dann auch vielfach schlimmer.
Inwiefern? Was bedeutet schlimmer?
Schlimmer insofern, dass es auch perfider wurde, dass der Täter, das können wir jetzt ja als Einzelperson so beziffern,
ja,
die Mülltonnen vor Hauseingänge zum Beispiel geschoben hat. Ihm hat das nicht gereicht, dass sie nur an der Hauswand standen oder an irgendeinem Carport, sondern da hat er tatsächlich Mülltonnen vor Haustüren geschoben, um da dann anscheinend auch irgendwie etwas ganz Schlimmes auslösen zu wollen. Sonst macht man sowas ja nicht.
Also ein größeres etwas auszulösen, wie man es auch immer nennen möchte, auf jeden Fall eine größere Gefahr natürlich für Mensch und Leben.
Genau, und das hat sich dann auch immer mehr bestätigt, dass es immer herausfordernder und immer riskanter wurde. Dann waren es nicht mehr die Mülltonnen, beziehungsweise Mülltonnen waren es fast immer, aber die dann auch unter Carports standen und wo dann halt das Feuer auf das Carport übergegriffen ist. Und so wurde es halt immer schlimmer und immer bedrohlicher.
Und die Polizei, hat die dann irgendwann gemerkt, hier ist eine ganze Serie, oder hat es gedauert, bis man einen Zusammenhang erkannt hat?
Das ist natürlich immer schwierig. Wenn alle 3-4 Tage eine Mülltonne brennt, dann ist das natürlich auffällig. Mhm. Aber da vermutet man jetzt ja noch nicht das dahinter, wie sich das dann zum Schluss hin entwickelt hat. Mhm. Und daher hat die Polizei uns gegenüber erstmal kommuniziert, wir haben das auf dem Zettel, aber wir gehen mal erstmal davon aus, dass das vielleicht eine Jugendgruppe ist oder was, ne, die da irgendwie eine Mutprobe macht oder was auch immer. Und man hat da wohl noch nicht den Brandstift dahinter vermutet.
Ein, fand ich, sehr erschreckender Brand war ja auch in der Serie, wo es fast auf einen Kindergarten übergegangen ist. Dazu kannst du auch mal sagen, es war einfach ja auch nur pures Glück, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.
Genau. Also das war nachts. Und das Thema Glück ist ohnehin ganz oft bei diesen Fällen ausschlaggebend gewesen. Da war es zum Beispiel eine Zustellerin der Citypost, die nachts um 2.30 Uhr oder was einen Brief in den Briefkasten des Kindergartens gesteckt hat und dann um die Ecke gesehen hat, oh, da brennt eine Tonne. Also pures Glück. Wer schleicht sonst oder wer hält sich sonst in diesem Bereich nachts auf?
Diese Uhrzeit da jemand normalerweise nie.
Eigentlich keiner.
Ja.
Ne? Und deswegen hätte das böse ausgehen können.
Und sie hat dann auch rechtzeitig die Feuerwehr informiert, die dann Gott sei Dank noch das Schlimmste verhindert hat, weil das hätte ganz anders ausgehen können.
Genau.
Du sagtest es schon, es sind ja irgendwie auch zwei Teile eigentlich dieser Brandserie. Ich springe jetzt mal zum Ende der ersten. Es war, glaube ich, der 5. Februar 2011. Ja. Erzähl mal, warum das so ein wichtiges Datum war.
Ja, der 5. Februar ist insofern interessanter, da die Polizei jemanden festgenommen hat, den sie schon auch länger auf dem Zettel hatte. Es gab ja schon im Rahmen der ersten Brandserie viele, viele und umfassende Ermittlungsarbeit der Polizei. Und da hat in der Nähe der Mehrenkamper Schule hat es gebrannt. Und er war in Tatortnähe und da hatten die ihn schon auf dem Zettel. Die hatten ihn schon vorher auf dem Zettel, aber noch nie so richtig, weil
die Beweise fehlten oder was auch
klar,
immer. Ne?
Mhm. Na klar. Und dann kann man nicht einfach dahin fahren und sagen, so, jetzt
nehmen wir dich mal mit.
Genau, das geht natürlich nicht. Ne? Und die hatten da bei dem Tatort einen Fußabdruck gefunden, der sehr gut brauchbar war, hatten sie gedacht jedenfalls. Genau diesen Schuh, der passend war zu diesem Fußabdruck, hatte der Verdächtige auch zu Hause. Und deswegen haben sie ihn erstmal auch mitgenommen, haben ihn über Nacht verhaftet oder in Gewahrsam genommen und mussten ihn dann allerdings einen Tag später wieder laufen lassen, weil die Beweislage viel, viel zu dünn war. Und im Nachhinein hat sich dann dieser Fußabdruck auch noch als nicht brauchbar entschieden, da er zu gut war.
Das habe ich aber auch noch nie gehört, dass ein Beweis oder ein Fußabdruck zu gut ist. Normalerweise ist es ja andersrum.
Genau, das hat einen auch sehr irritiert. Aber schlussendlich ist das nachvollziehbar. Es war wohl ein relativ neuer Schuh, der einfach noch keine besonderen Merkmale aufgewiesen hat.
Sonst
hast du ja mal einen, der an der und der Stelle ist dann die Sohle abgelaufen oder das ist ein kleiner
Macke Riss oder
drin.
Stein oder was auch immer.
Genau, das gab es alles nicht. Ne? Das war ein perfekt neu vorhandener Schuh und der entsprechende Abdruck dazu. Und deshalb konnten sie ihm da nicht nachweisen, dass er genau an dieser Zeit, wo es gebrannt hat, am Tatort war.
Also sie konnten nur sagen, du besitzt genau so ein Schuh, aber sie konnten nicht sagen, das ist dein Schuh gewesen, weil halt das charakterische Profil einfach gefehlt hat in dem Moment.
Genau. Wäre das so gewesen, dann hätten die tatsächlich was in der Hand gehabt, weil das war ein richtig frischer Fußabdruck direkt an der Tonne, den hätte man ihm so zuweisen können und dann hätte er ja erstmal klären müssen, warum warst du denn da?
Ne? Jetzt müsst du mal sagen, wir haben gesagt, ihm und jemanden festgenommen, wer war das denn?
Ja, das war tatsächlich, wie man bei solchen Brandserien immer schnell mal vermutet, war es ein junger Feuerwehrmann aus der Freiwilligen Feuerwehr Friseute.
Ja, irgendwie hört man das ja immer wieder mal, dass das so möglich sei. Mhm. Ich glaube, er war zu den Anfänglichen der Tat 17 Jahre, also noch minderjährig. Mhm. Und wie wurde er denn da festgenommen am 5. Februar? Also warum kam sie auf ihn? Wie war das?
Ja, also ich kann natürlich auch immer nur das erzählen, was man so von der Polizei mitgeteilt bekommt, wie es so die Umstände waren. Aber er war halt in Tatortnähe mal wieder angetroffen worden. Das war wohl nicht das erste Mal. Und sie scheinen auch mehrere Beweise gesammelt zu haben in der Zeit. Welche genau, weiß ich nicht. Aber es muss ja schon irgendwas gewesen sein. Sie werden ihn auf dem Zettel gehabt haben als Verdächtigen. Und da er in dieser Tat noch wieder in Tatortnähe war, haben die gesagt, also jetzt müssen wir mal eine Hausdurchsuchung machen und ihn in Gewahrsam nehmen.
Genau, aber offenbar war dann die Beweislast nicht groß genug, genau. Weil, du sagtest es schon, nach einer Nacht kam er wieder auf freien Fuß.
Genau, er ist dann halt in Gewahrsam gekommen. Am nächsten Tag hat dann der Richter gesagt, nee, das reicht alles so nicht. Der kommt wieder auf freien Fuß. Ihr könnt natürlich weiter ermitteln, das haben sie auch getan. Er ist dann halt wieder auf freien Fuß gekommen. Das Interessante an diesem Termin ist halt, oder an diesem Tag ist halt, dass nach diesem Tag die erste Brandserie auf Schlag aufhörte.
Da brannte dann plötzlich nichts mehr.
Nichts mehr.
Schon verdächtig, muss man ja einfach mal so sagen.
Na klar. Ne? Also wer da keine Zusammenhänge herstellt, ist kein... Ja. Ne? Und die Ermittlungen wurden abgeschlossen im Oktober 2011. Also die erste Brandserie im November 2010 begonnen. 5. Februar 2011 mit der vorübergehenden Inwahrsamnahme.
Nochmal 8 Monate später, also ungefähr. Ja,
war Schluss. Und dann wurde im Oktober 2011 wurden die Ermittlungen offiziell gegen ihn eingestellt. Und im Oktober 2011, also in der gleichen Zeit, also kurze Zeit später, ging es wieder los.
Auch natürlich sehr verdächtig.
Ja. Aber gleiche Muster, Mülltonnen, Carports.
Man muss ja auch sagen, man muss halt erstmal Beweise finden, um jemanden diesen Taten nachzuweisen.
Genau.
Bevor wir jetzt über die zweite Brandserie sprechen, du hast gesagt, er war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Nachdem er das erste Mal kurz in Gewahrsam war, blieb er in der Freiwilligen Feuerwehr?
Ja. Na, er ist ja so gesehen zu dem Zeitpunkt ein unbescholtener Mann, der sich nichts zu Schulden kommen haben lässt. So muss man das Rechtssystem verstehen und so muss man ihn auch behandeln. Und so haben sie ihn auch behandelt.
Wie ist diese Brandserie oder auch vor allem, dass es dann wieder losging, die Brandserie in der Stadt angekommen? Wie waren so die Reaktionen?
Ja, das war natürlich, man hatte ja gedacht, nach der ersten Brandserie, die ja phasenweise auch sehr, sehr katastrophal und tragisch war. Ne? Zum Beispiel ist auch eine Familie obdachlos geworden durch den Brand, musste dann andersweitig unterkommen, war verzweifelt, weil da auch die Versicherung wohl alle nicht so gut mitgespielt hat. Ne? Also das waren schon Schicksale, die er da ausgelöst hatte, ne? Und da war man natürlich froh, dass endlich Ruhe war. Und jetzt, wo es dann wieder losging, da hat man echt die Hände über den Kopf geschlagen. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Genau, ich glaube, auch dann Rauchgasvergiftungen waren auch mal hier unter.
Also das waren zum Glück die schlimmsten Verletzungen, die Menschen erlitten hatten. Aber das ist wirklich, wie wir gerade ja schon mal gesagt haben, das ist einfach nur den Umstand Glück zu verdanken.
Du sagst es, eigentlich hat die Polizei ja schon die Ermittlungen eingestellt gegen ihn. Es ging dann wieder los. Erzähl mal, wie schwierig die Ermittlung auch für die Polizei war.
Ja, das ist natürlich sagenhaft schwierig. Ne, die haben einen Riesenapparat angeschoben an Ermittlern, an verdeckten Ermittlern auch. Es waren phasenweise 16, 20 Beamte nachts unterwegs in Friseute, zivil und in Uniform auf Fahrrädern und haben den Innenstadtbereich abgesucht. Es wurden Straßenzüge, Kamera überwacht. Beamte haben in Häusern gesessen nachts und haben die Straße und die Innenstadt beobachtet. Also es war ein Riesenapparat, der da losgetreten worden ist. Allerdings ist es ja immer schwierig, dann auch jemanden dann so beweislastig zu ertappen. Und das geht eigentlich hauptsächlich auf frischer Tat. Und wenn du Dinge ansteckst, meistens brennt es ja nicht sofort, sondern wenn du mit Brandbeschleuniger oder mit, keine Ahnung,
Papier anzündest oder so,
Dann dauert das erstmal. Ne? Und dann bist du ja erstmal schon wieder aus dem Tatortbereich heraus. Ne? Und wenn du dich dann auch noch ganz harmlos dann bei der Alarmierung ins Feuerwehrauto setzt, kommt man nicht sofort darauf, dass der das sein könnte. Ne?
Das war, muss man ja auch sagen, seine Argumentation war ja auch, warum er immer in der Nähe war, weil er halt bei der Freiwilligen Feuerwehr war.
Ne? Ja, genau, das war immer so seine Erklärung, wenn er dann in Tatortnähe mal aufgegriffen worden ist, hat er gesagt, ja, aber ich habe hier einen Pieper, ich habe gesehen, oh, es brennt da und ich bin Feuerwehrmann und dann wollte er da halt mit dem Fahrrad direkt hinfahren oder was. Das war so seine Argumentation. Ja,
ich wollte mal helfen oder gucken oder wie auch immer, werde ich gebraucht.
Genau. Ja.
Ich glaube, in der Zeit, das hattest du mir im Vorgespräch gesagt, über 1000 Überstunden haben sich die Beamten dann irgendwie angesammelt.
Ja, das war gerade in der zweiten Brandserie, da wurden ja auch alle nervöser irgendwie, weil auch die Brände immer größer wurden, immer bedrohlicher wurden. Und da hat die Polizei sehr viel Aufwand betrieben und hat Leute aus Oldenburg, aus Osnabrück her mit dazugezogen, weil man dem endlich Herr werden wollte. Ja, und da sind dann, glaube ich, am Ende haben sie sich hochgerechnet 1000 Überstunden bei.
Wahnsinn, ja. Die zweite Brandserie, du sagtest vor allem, weil die erste Brandserie, glaube ich, eher im Innenstadtbereich von Friseute war, hatten sie sich, glaube ich, dann ja auch wieder da so ein bisschen drauf fixiert. Mhm. Man kann ja nicht alle Straßen abdecken, ist ja klar. Aber dann passierte das, worauf dann wirklich alle enttäuscht reagiert haben. Es ging außerhalb der Stadt oder außerhalb der Stadtkerns weiter.
Ja, also die Überwachungsarbeit hat sich hauptsächlich auf den Friseuter Stadtkern bezogen, weil da halt die meisten Feuer gelegt worden sind. Und eine zweiten Brandphase dann auch gemacht und plötzlich hat es dann im Außenbereich gebrannt. Und das hat die Polizei natürlich echt verzweifeln lassen. Ne? Die haben so viel Aufwand betrieben, um im Ortskern präsent zu sein und zu gucken und zu ermitteln. Und dann ging es halt außerhalb ihres Beobachtungsgebiets quasi weiter. Das war natürlich mehr als ärgerlich für die Polizei.
Dazu passt vielleicht auch ein Zitat vom damaligen Polizeichef Heinz Niemann, der hat der NWZ ein Interview gegeben und er sagte dann zu der Zeit, es war eine Katastrophe für uns, dass es dann in diesem Bereich weiterging.
Ja, genau. Man war sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass auf Dauer man zum Erfolg kommen würde, wenn man diese Ermittlungsarbeit weiterführt. Und das war natürlich dann nochmal so ein Schlag gegen die Ermittler, dass man sagt, nee, es geht auch außerhalb des Ortskerns weiter.
Ja, es war ja auch ein richtiges Politikum geworden, dieser ganze Fall, diese ganze Brandserie, auch jetzt die zweite Brandserie, ich glaube, also von November bis Februar, wo das erste Mal kurz in Gewahrsam war, waren es, glaube ich, so 12 Taten oder Brände, so über die wir reden. Mhm. Und danach waren es dann nochmal fast, also am Ende waren es über 20 Taten, die man mit ihnen in Verbindung gebracht hat.
Genau.
Und dann hat sich auch der damalige Bürgermeister Johann Wimberg sich erschüttert gezeigt. Ich habe nachgelesen, es gab Diskussionen sogar über Bürgerwehren, Sicherheitsdienst. Es wurde eine Belohnung ausgelobt dann irgendwann. Ne?
Ja, das spiegelt ja auch die ganze Situation im Ort wieder. Ne? Also die waren alle, Friseuter waren nervös, ne? Weil keiner genau wusste, wie geht das jetzt weiter und warum erwischt man die nicht. Und das kann auch nicht so schwer sein und jeder hatte Angst um sein Hab und Gut, aber auch um sein eigenes Menschenleben, weil es ja immer nachts war und Feuer, wenn du vom Feuer im Schlaf überrascht wirst, ist es
meistens schon sehr spät.
Genau. Ja. Ne? Und so hatten viele Leute im Ort einfach auch Angst und das hat sich dann natürlich auch in vielen Äußerungen dann wieder gespiegelt. Und die Stimmung war echt mies irgendwann, ne? Weil es einfach nicht aufhörte und es irgendwie auch kein Ende in Sicht war.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Jetzt, finde ich, kommt ein nächstes ganz wichtiges Datum, über das wir sprechen müssen, die Silvesternacht 2011-2012.
Ja.
Da gab es eine Silvesterparty in der, ich habe es aufgeschrieben, Gaststätte Latino.
Ja, genau.
Musst du einmal erzählen, was das Gaststätte Latino ist und was da passiert ist.
Ja, die Gaststätte gibt es leider nicht mehr, aber zur damaligen Zeit war das ein beliebter Treffpunkt im Ort.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Und die Silvesterparty war immer gut ausgebucht. Also da war richtig viel los. Und unter anderem war dann auch der spätere Täter auch als Gast da.
Er hat da eigentlich also als Gast mitgefeiert. Mhm. Und an diesem Abend ist da ja auch wieder zumindest ein Feuer gelegt worden. Es kam jetzt zu keinem Großbrand, aber erzähl mal, das war ja auch eigentlich wieder nur Glück, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.
Ja, auch das wieder. Also im Nachhinein hatte sich das wohl so dargestellt, dass der Täter aufs Herrenklo gegangen ist, dort ein Feuer entfacht hat, in der Nähe einer Lüftungsanlage, ist dann wieder raus. Und in dem Moment, wo er rausging, ist ein anderer Mann reingegangen und hat dann das Feuer entdeckt.
Also er hat ihn nicht auf frischer Tat entdeckt, sondern nur, wie er gerade vom Tatort kam, wenn man so will.
Genau, so ungefähr hat sich das da wohl dargestellt. Ja. Auf jeden Fall hat dann der Mann schnell reagiert und hat das Schlimmste verhindern können. Feuerwehr ist zwar noch alarmiert worden, aber da war das ist zum Glück gut ausgegangen. Mhm. Aber da hat sich halt dargestellt, der Typ war da.
Ist gerade aus der Toilette gekommen.
Ja, es brennt und er setzte sich wieder an Tresen und hat dann noch gesagt, ey, ihr müsst jetzt auch unbedingt die Feuerwehr anrufen.
Mhm. Aber auch muss man sagen, jetzt wurde er auch noch nicht direkt festgenommen, sondern er zog noch weiter. Kann man jetzt sagen, er zog noch weiter in der Nacht, weil dann hast irgendwann du ihn ja auch getroffen im Laufe der Nacht.
Genau. Also das hat ihm wohl irgendwie nicht gereicht, was da im Latino passiert ist. Würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Denn es war ja relativ schnell gelöscht. Und dann war es so gegen 7 Uhr, 7.30
Uhr. In der Früh quasi, also ne, lange Nacht.
Am Neujahrsmorgen. Mhm. Also ein paar Stunden, so 6-7 Stunden nach dem Vorfall im Latino. Da hat es dann in einer kleinen Siedlungsstraße in Friseute gebrannt. Ein Carport, was zwei Häuser miteinander verbunden hat. Und das war schon fast ein Großfeuer, was er da gelegt hatte.
Und du bist hin, weil du als NWZ-Redakteur quasi das journalistisch begleitet hast.
Genau, ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Friseute gewohnt und habe nur eine Straße weiter meine Wohnung gehabt und habe dann natürlich dann nachts die Sirenen oder am frühen Morgen die Sirenen gehört und Feuerwehr und bin dann natürlich meinem journalistischen Auftrag gemäß dann dahin, habe geschaut und da war schon alles in hellen Flammen und dann hatte ich mich noch mit einem Hausbewohner unterhalten, der war komplett aufgelöst und am Heulen und wusste jetzt nicht, wie es weitergeht, weil da war das Haus auch schon deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden und das war eine ganz traurige, dramatische Situation. Und dann bin ich kurz weiter in den Garten rein, habe mich dann mit einem Feuerwehrmann unterhalten, den ich gut kenne. Und dann kam ein zweiter Feuerwehrmann hinzu und hat sich auch empört gezeigt. Und ach Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Und das kann doch wohl nicht wahr sein und so weiter. Und ich kannte den nur vom Sehen her. Und das war dann halt schlussendlich der tatsächliche Feuerteufel von Friseute, der sich dann relativ dreist neben mich stellt und Empörung vorspielt.
Auch Empörung vorspielt über die Tat, so von wegen, man müsste doch jetzt mal ihn finden.
Genau. Und er war ganz aufgelöst und sagt, das geht doch nicht und so weiter. Das war schon, hat er sich dann so in dieses Gespräch mit eingebunden und ich wusste ja schon vorher, wen die so auf dem Kiek hatten und ich hatte den auch wiedererkannt, aber der war echt so überzeugend, muss man sagen, ne, dass man da überhaupt erstmal gar nicht dran gedacht hat, dass der jetzt eigentlich für diesen ganzen Scheiß da verantwortlich ist.
Muss man ja auch sagen, so hat ja offenbar auch die Freiwillige Feuerwehr gedacht, weil die hat ihn ja auch noch weiter natürlich in seinen Kreis gelassen, also mit Einsätze gefahren, die waren ja ähnlich wahrscheinlich dann.
Absolut, ne? Also die haben ihn auch nach wie vor als so netten Kerl beschrieben, ne? Und klar, die hatten hin und wieder schon ein doofes Gefühl, ne? Das hat ihm auch einer so bestätigt, ne? Dass so ein gewisses Grundrauschen war zwar da, aber die haben immer gesagt, nee, das kann nicht sein. Ne, also das kann ich mir nicht vorstellen und deswegen haben die das auch gar nicht groß in Frage gestellt.
Und dann hast du nach deinem Gespräch, das Feuer wurde gelöscht, er wurde jetzt an dem Tatort auch noch nicht festgenommen. Es dauerte jetzt nochmal ein paar Tage.
Ja, genau. Ich glaube, er wurde dann, die Tat war dann sonntags, eine Woche später ist er dann, haben die wohl seine Wohnung durchsucht und haben ihn dann auch gleich mitgenommen. Also da werden die wohl tatsächlich genügend Beweismittel, Indizien, Zeugenaussagen zusammen gehabt haben und sie sagen, jetzt haben wir genug zusammen, um das nochmal zu wagen, um ihn in Gewahrsam zu nehmen.
War da auch so aus deiner Sicht so langsam so eine Art öffentlicher Druck oder so, dass man sagen muss, muss doch langsam mal hier...
Ja, das hat man schon gemerkt. Der Druck, der war enorm. Ne, also bei der Polizei war der irre, ne, auch weil es von außen her immer mehr Druck gab. Die Stadt Friseute hat dann eine Belohnung auch ausgelobt. Die größte Feuerversicherung bei uns im Ort hatte dann nochmal Geld draufgelegt. Da waren dann irgendwie 15.000 Euro zusammen. Und das macht man hauptsächlich, wenn man sagt, so jetzt müssen wir, wenn es sonst nicht geht, müssen wir alle Mittel ausgreifen, um endlich zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Polizei auch mit ihrem Riesenapparat, der da in Gang gesetzt worden ist, natürlich auch in Rechtfertigungszwang kommt. Wobei die natürlich gute Arbeit gemacht haben, gar keine Frage. Aber wenn dann nichts dabei rumkommt, dann muss man sich irgendwann mal auch Fragen gefallen lassen. Ne?
Absolut. Deswegen dann die Festnahme, ich sage jetzt mal Anfang Januar. Und im Mai kam es dann zu einem Urteil, also ein paar Monate später. Der Fall wurde vor dem Kloppenburger Jugendschöffengericht verhandelt. Wie gesagt, wir hatten es eingangs gesagt, Anfang seiner Tage war er 17. Da müssen wir es auch sagen, wir haben natürlich jetzt nicht den größten Einblick in die Beweisaufnahme.
Ja, genau. Also es wurde vor dem Jugendschöffengericht verhandelt und da er bei einigen Taten noch minderjährig war, ist das dann halt auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden.
Absolut. Natürlich haben wir mitbekommen, was das Urteil war. Zunächst hieß es 18 Monate Bewährung wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung, aber dabei blieb es dann nicht.
Nee, also er wurde für einige Taten wurde er verurteilt, längst nicht für alle. Er hat auch längst nicht alles zugegeben und ist dann verurteilt worden zu 18 Monaten auf Bewährung. Der Richter hatte auch diese im ersten Moment auch dieses relativ harmlose Urteil damit begründet, A, dass der relativ junge Mann ja schon 4 Monate in Untersuchungshaft saß. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch wirkt.
Was mit ihm gemacht hat.
Ja, dann wurde ihm noch eine Alkoholsuchtproblematik zugeschrieben, was seine Schuldfähigkeit reduzierte. Ja, und da kam dann halt diese Strafe zustande. Man hat ihm zwar schädliche Neigungen und auch Schwere der Schuld zugesprochen, aber unterm Strich waren es dann halt diese 18 Monate auf Bewährung.
Doch dagegen wurde dann nochmal Einspruch eingelegt, ja. Ne?
Genau, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nee, das reicht uns nicht. Die hatten am Anfang auch 2 Jahre, also 24 Monate gefordert, haben gesagt, das reicht uns nicht. Und der Anwalt hat gesagt, nee, das ist viel zu viel, ne? Und schlussendlich sind es dann aber nochmal 22 Monate auf Bewährung.
Genau, es bleibt Bewährung, nur ein paar Monate mehr. Bei all den Taten, wir sagten es schon so, um die 20 wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Bei Weitem wahrscheinlich nicht für alle wurde er verurteilt. Aber über wie viel Schaden reden wir, also auch finanziellen Schaden?
Ja, also man muss ja vorsichtig sein. Man bringt natürlich all diese Taten mit ihm in Verbindung. Ob es jetzt wirklich auch so war, das müssen wir natürlich auch ein bisschen vorsichtig beurteilen. Aber in der Summe alles das, was man ihm zugerechnet hat und was dann noch dazu kommt, was er nicht zugegeben hat, beziehungsweise was man ihm nicht nachweisen konnte, waren das mehrere 100.000 Euro Schaden.
Also schon eine immense Summe, ehrlicherweise.
Ja. Das Gute in Anführungsstrichen ist, die Geschädigten sind über ihre Feuerversicherung auch gegen Brandstiftung versichert. Na, das habe ich mir auch nochmal erklären lassen. Also wenn einem so etwas passiert, dann muss man sich den Schaden nicht von dem Täter wiederholen, sondern dafür ist man versichert. Das ist schon mal für viele ein wichtiger Aspekt, um den Schaden jedenfalls behoben zu bekommen. Genau. Wobei ich auch mit einigen gesprochen habe, die sagten, ja, aber wir haben unsere Schadenbewertung viel zu niedrig. Ja, und die sind echt auf ein paar tausend Euro immer sitzen geblieben. Ne, weil 1:1 ist es immer schwierig, so etwas dann wiederherzustellen. Ja.
Und auch der ganze Aufwand, diese ganze Bürokratie am Ende, ist natürlich auch alles Nerven, die dich kosten.
Genau.
Ne? Also auch eine Angst, die da mitschwingt, das war mein Haus und Emotionen, die da dranhängen, muss man ja auch alles mit, das kann man ja gar nicht bewerten.
Genau, genau. Ja. Und aber wie gesagt, man kriegt den Schaden bezahlt, wenn man ganz normal versichert ist, ne? Und die Versicherung muss sich das dann halt von dem Täter wiederholen. Inwieweit das nun gelungen ist, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Wie kam das Urteil in der Stadt an?
Ja, das ist irgendwie schwierig zu deuten. Es war deutlich mehr Unruhe im Ort, wo man hörte, der junge Mann ist verhaftet worden. Da hat man gemerkt, oh Gott sei Dank. Ne? Also da fielen vielen Leuten ein Stein vom Herzen, dass jetzt endlich ein Ergebnis da ist. Und das Urteil selber ist, glaube ich, also das hat wenig Emotionen noch hervorgerufen.
Es wurde zur Kenntnis genommen
in der Stadt. Ja, genau. Ne? Also ich glaube, man war eher froh, dass man nach diesen ganz schrecklichen Jahren und Monaten der Angst, dass man da endlich einen Schlussstrich unterziehen konnte. Dass man gesagt hat, so, endlich ist hier Schluss, weil es war dann ja auch wieder Schluss. Ne? Ähnlich wie bei der ersten Festnahme, war nach der zweiten Festnahme von dem Tag an auch wieder Schluss. Ne? Also von daher hat man da schon gemerkt, das hat was mit der Stadt gemacht. Es wurde auch deutlich ruhiger, entspannter. Es war nicht mehr das Tischthema nach und nach und das Urteil, das ist ja ein paar Monate später gefällt worden. Ich glaube, das lief dann auch ähnlich wie die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Eine Frage drängt sich natürlich noch auf, die habe ich mir zum Schluss auch bewahrt. Warum hat er das gemacht?
Ja, da kann man nur spekulieren, leider, weil wir ja auch an den Verhandlungen nicht teilnehmen durften. Deshalb ist auch über die Motivlage uns nicht viel bekannt. Da kann man nur spekulieren und ich mache das einfach mal. Er ist Feuerwehrmann gewesen, hat mit diesen Tonnenbränden ein größeres Feuer ausgelöst. Die Feuerwehr rückt an und löscht. Ja, ich vermute einfach mal, dass das dieser Kick war.
Faszination Feuer halt irgendwie auch mit reinspielt vielleicht.
Das würde ich einfach mal da in diesem Fall unterstellen. Alles Weitere wäre Spekulation. Auch dieser Hinweis auf seine Alkoholsuchtproblematik mag ich nicht beurteilen, inwieweit das jetzt stimmte oder nicht und inwieweit das jetzt irgendwie ein Auslöser war.
Carsten, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast.
Ja, sehr gern.
Und danke auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Tatort Nordwesten. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung auf der Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr noch mehr zu Tatort Nordwesten, unseren Fällen und so weiter, zum Thema Crime an sich mitbekommen wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram. Einfach nach Tatort Nordwesten suchen und da bekommt ihr alle weiteren Informationen. Es bleibt nur noch zu sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.